die Presse.
In weniger als 4 Wochen wird in unserem Nachbarland Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Der Wahltag ist der 23. Februar und wir begrüßen Sie bei einer weiteren Folge unserer Mittwochsreihe Was in Deutschland wichtig ist. Ja, und wir, das sind Anna Wallner in Wien
und David Freudenthaler in Berlin.
Ja, hallo David, es war wieder mal eine besonders dichte Woche in Deutschland und für dich. Am vergangenen Samstag warst du ja zu Besuch beim Wahlkampfauftakt der AfD, hast für uns darüber berichtet. Wie hast du denn das erlebt?
Ja, es war wirklich eine spannende Woche. Die Stimmung in Deutschland ist momentan wirklich aufgeheizt. Wenn ich jetzt mit Auskennern rede hier in Deutschland, die schon jahrelang, jahrzehntelang die deutsche Politik mitverfolgen, sagen die, so aufgeheizt war die Stimmung wirklich schon lange nicht mehr, fast seit der Flüchtlingskrise 15, 16. Du sagst es, ich war am Wochenende bei einer Wahlveranstaltung der AfD in Halle. Die AfD, die verspürt ja momentan Oberwasser, die Stimmungslage, die Themenlage im Land, das geht alles in deren Richtung. Erinnern wir uns vielleicht zurück vor einer Woche genau, da gab es in Aschaffenburg in Oberbayern diese fürchterliche Messerattacke eines ausreisepflichtigen Afghanen. Da steckt auch viel Behördenversagen dahinter, dass der noch immer auf freiem Fuß war. Und das versucht natürlich die AfD auch ganz klar für sich zu nutzen. Und ja, also die Stimmung, wenn du mich so fragst, die Stimmung bei denen, das erstens ist das natürlich wie ein riesen Bierzelt, aber das war wirklich Festtagsstimmung. Also die fühlen sich, als hätten sie die Wahl schon gewonnen, auch wenn sie in Umfragen da ganz weit hinten sind.
Wir in Deutschland, wir machen unsere Heimat wieder groß. Make Germany great again!
Wohl, offiziell ich einmal, nicht Erster werden bis zum Wahltag. Aber die haben einerseits die Themenlage, dann gibt es da einen Elon Musk, der immer wieder auffällig wird, der übrigens auch da bei dieser Wahlveranstaltung aufgetreten ist, absurderweise.
Ja, vor allem 6 Tage nach der Angelobung von Donald Trump, auch Elon Musk spürt Aufwind. Er ist jetzt Teil der Administration Trump 2. Ich würde vorschlagen, wir hören da vielleicht einen kurzen Ausschnitt seiner Rede an die AfD-Anhänger in Halle.
I think there's like frankly too much of a focus on past guilt and we need to move beyond that. Children should not be guilty of the sins of their parents or even let alone their parents, their great grandparents maybe even. And we should be optimistic and excited about a future for Germany.
Ich glaube, diesen Ausschnitt haben viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch gehört und auch die Reaktionen darauf. Aber ja, du warst vor Ort in dieser Halle in Halle, muss man ja sagen, weil das auf den Bildern hat das nach einer sehr großen Halle ausgesehen. Wie war denn das, als da Elon Musk zugeschaltet? Wie war die Stimmung und wie hast du das erlebt?
Ja, die Stimmung, wie gesagt, die war super. Diese Situation war ein bisschen absurd. Das war eigentlich gleich, nachdem die Parteichefin Alice Weidel auf die Bühne gegangen ist und gleich einmal stehende Ovationen und Alice-Rufe da aus dem Publikum geerntet hat und ein schwenkendes Fahnenmeer aus Deutschland-Fahnen, sagt sie auf einmal so, deutet sich auf ihr Ohr und sagt, can you hear me, auf Englisch. Und irgendwie hat sich niemand so recht ausgekannt da von diesen knapp 5000 Leuten im Publikum. Und dann noch einmal, Elon, can you hear me? Und dann wurde auf dieser riesigen Leinwand auf der Bühne Elon Musk auf einmal zugeschaltet, der da live verbunden war. Und die Menschen sind völlig ausgezuckt.
Das will ich mal messen.
Aber ja, Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, der auch Donald Trump nicht unwesentlich zum Wahlsieg verholfen hat in den USA, hat sich ganz eindeutig auf die Seite gestellt von Alice Weidel, der AfD, sagt, die AfD wäre die einzige Partei, die Deutschland noch retten kann. Dieser OT, den du eingespielt hast, das ist ja auch insofern irgendwie schon absurd. Erinnern wir uns zurück, er hat erst vor gut einer Woche seinen rechten Arm da gehoben auf dieser Wahlparty von Donald Trump. Da wurde dann viel diskutiert, okay, war das jetzt wirklich ein Hitlergruß oder wollte er so nur provozieren? Und dann sagt er eben da, dass Deutschland seine Schuld irgendwie hinter sich lassen soll. Und das Ganze hat dann stattgefunden 2 Tage vor dem 80-jährigen Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Also da spielt schon sehr viel zusammen, wo man schon schlucken muss.
Ja, und da gibt es eben viele Debatten darüber, wie man das zu interpretieren hat und ob wir da vielleicht zu streng sind mit unserer Geschichte, mit unserer deutsch-österreichischen Geschichte oder der europäischen Sichtweise. Aber mich würde interessieren, wie denn da vor Ort, also man hat gehört dann, dass gejubelt wurde laut von diesen 5000 Anwesenden, aber wurde danach eigentlich Elon Musk, hast du das gehört in Gesprächen, hat man über ihn gesprochen oder ist der dann eh nur sozusagen ein weiterer Gast, der da auftritt?
Na, der war schon auf jeden Fall das Highlight. Also das habe ich dann danach noch in ein paar Gesprächen mitbekommen, dass die Leute völlig überrascht waren und sich irgendwie sich denken, boah, okay, jetzt schaut man auch in Amerika auf uns und man nimmt uns ernst und das muss ja was zu bedeuten haben, wenn die uns als AfD da irgendwie ernst nehmen und nicht die anderen. Also das hat schon ein bisschen auch zu einer Euphorie beigetragen. Vielleicht, weil du mich vorhin doch auch so nach dieser Stimmung generell im Saal gefragt hast, ist ja ganz interessant, die AfD ist ja nicht unbedingt bekannt als großer Freund von Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Wahlveranstaltungen oder Parteitagen, wo wir Journalisten immer einen sehr großen Platz mit eigenen Wählern auch haben, das ist ja nicht unwichtig, um auch gut arbeiten zu können, mit Tischen, mit Steckdosen zumindest. Das alles gab es diesmal überhaupt nicht bei der AfD. Und lieben Gruß auch an die geduldigen Kollegen am Samstag. Das war für mich oder auch für viele andere Journalisten dann extrem schwierig, ohne Internet, ohne funktionierendes Internet, da irgendwie Geschichten dann ins System zu klopfen. Ja, also da hat man schon auch gemerkt.
Das wurde einem nicht unbedingt leichter gemacht.
Richtig. Und wir Journalisten haben auch ein paar Bemerkungen abbekommen, aber damit muss man leben.
Jetzt hast du gesagt, Elon Musk war zweifelsohne ein Highlight. Es ist ja auch der FPÖ-Chef Herbert Kickl zugeschaltet gewesen. Wie war denn das? Diese Rede oder wie wurde die aufgenommen?
Genau, also Kickl wurde eine kurze Videofrequenz eingespielt. Er wurde als einer der besten Freunde unserer Partei angekündigt. Kickl hat es dann verdankt mit Glück auf Österreich und wir drücken euch die Daumen und all das. Genau, also auch Kickl wurde natürlich gefeiert und beklatscht. Kickl gilt ja inzwischen schon noch als einer der rechten Vordenker in Europa. Die beiden Parteien sind eng miteinander befreundet, tauschen sich auch viel aus programmatisch, sind im EU-Parlament seit vergangenem Sommer allerdings nicht mehr in derselben Fraktion, aber das hat andere Hintergründe, auf die brauchen wir jetzt nicht näher eingehen. Und ja, also die beiden Parteien sind sich sehr ähnlich. Man kann vielleicht dazu sagen, dass die AfD in manchen Bereichen sogar noch ein Stück extremer ist als die FPÖ. Also die sind in manchen Bundesländern als gesichert rechtsextrem, auch vom Verfassungsschutz eingestuft. Dann gibt es mit Björn Höcke einen, der aus seiner Beziehung oder seinem Verhältnis zu früheren Zeiten kein großes Geheimnis macht. Und da gibt es wirklich auch einen Flügel, wo Neonazis nach wie vor auch aktiv sind.
Ist dir da, apropos Neonazis, irgendwas aufgefallen bei diesem Parteitag oder bei diesem Wahlkampfauftakt der AfD? Worte, Formulierungen, Gesten, die in diese Richtung deuten?
Nein, jetzt bin ich ehrlicherweise auch kein Experte, der da irgendwie subtile Anspielungen sofort erkennt, muss ich sagen. Na, also das passiert dann zumindest subtiler, also nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Aber man muss schon sagen, also da muss man schon auch vorsichtig sein und das habe ich schon auch aus Gesprächen rausgehört. Das triggert die natürlich, wenn man denen unterstellt, dass die alle Nazis werden und dass die alle rechtsextrem werden. Mag sein, dass die da auch dabei sind, aber das sind wirklich viele, viele einfache, besorgte oder auch abgehängte, wie man immer wieder sagt, die einfach das Gefühl haben, hey, sie kommen da nicht mehr mit und die AfD ist da für die schon irgendwie sowas wie ein Anker, dass sie sagen, hey, wir sind so enttäuscht von der Politik und alle anderen Parteien haben es bisher nicht geschafft, irgendwie was weiterzubringen und wirklich auch einmal gerade in der Migrationsfrage sinnvoll auf den Tisch zu hauen. Probieren wir es mit der AfD, kann eh sein, dass die es auch nicht besser machen, aber geben wir ihnen zumindest eine Chance.
Jetzt haben wir in der vergangenen Woche ja auch stark über die, in unserer Folge über die CDU gesprochen und über die Positionierung von Friedrich Merz. Diese Woche wollen wir uns eher der Wirtschaft widmen. Wen hast du denn diesmal getroffen für unsere heutige Ausgabe?
Anna, ich sag's dir gleich, aber noch ganz kurz einen Satz zu Friedrich Merz. Der hat ja auch versucht, dann dieses Messerattentat in Aschaffenburg für sich zu nutzen und war da sehr klar in seinen ersten Wortmeldungen und hat heute oder wird heute Mittwoch, also sagen wir vielleicht dazu, wir nehmen am späten Mittwochvormittag auf, am Mittwochnachmittag gibt's dann im Bundestag in Deutschland, wird über Vorschläge und Anträge von Merz abgestimmt für eine schärfere Migrationspolitik, also dass da auch strengere Grenzkontrollen durchgeführt werden etc. Das sei nur dazu gesagt. Vielen Dank.
Ja.
Eigentlich war eben bis zu dieser Messertat das bestimmende Thema die Wirtschaft. Also da ging es gar nicht so sehr um Migration, sondern da ging es darum, dass Deutschland, genauso wie Österreich, in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage steckt. Und da ging es viel darum, wie kommen wir da wieder raus? Und ich habe mich da die Woche mit einem Ökonomen getroffen, mit Michael Hüter, dem Chef vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Okay, und worüber habt ihr da konkret gesprochen?
Ja, wir haben darüber geredet, welche Partei denn jetzt eben die besten Konzepte gegen diese wirtschaftliche Misere hat und wie Deutschland und Europa in einer neuen Weltordnung wirtschaftlich sich überhaupt behaupten können. Und am Anfang habe ich ihn gefragt, was denn Donald Trump jetzt für Deutschland bedeutet. Herr Hüter, die Welt hat letzte Woche gebannt nach Washington geschaut, wo Donald Trump zum zweiten Mal als US-Präsident angelobt wurde. Trump setzt in seiner Handelspolitik auf Abschottung und durchaus Disruption und könnte so die Weltwirtschaft ziemlich auf den Kopf stellen. Wir diskutieren hier in Europa jetzt die Tage danach vor allem über den Hut von Melania und ob Elon Musk bei der Wahlparty einen echten Hitlergruß gezeigt hat oder nur etwas provozieren wollte. Sagen Sie mal, fokussieren wir uns denn bei all dem, was da auf uns zukommen könnte, auf die falschen Dinge?
Ja, es wirkt so, als würden wir Boulevard machen. Ne? Und natürlich ist das auch alles Boulevardesk, was wir da in den USA erleben. Und die Inauguration Speech war natürlich außerhalb der Kleiderordnung. Denn ich meine, er hat ja ein Land beschrieben, das da niederliegt, völlig im Eimer ist. Und um überhaupt Größe wiederherstellen zu können. Also ich meine, das Land ist ja aus ganz anderen Gründen, wegen verfassungs- und gesellschaftliche Spaltungen, gesellschaftliche Verwerfungen, die sich ja über Jahrzehnte aufgebaut haben. Das ist überhaupt nicht adressiert worden und der baut einen ökonomischen Niedergang als Popanz auf, um irgendwas da zu inszenieren. Das hat ja alles weder Hand noch Fuß, nicht? Und wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Aber man sieht, dass in einer Welt, in der Menschen Globalisierung offensichtlich als Überwältigung wahrnehmen, in den USA jedenfalls die Mehrheit damit möglich war. So, was heißt das für uns? Es wird ungemütlicher, aber wir sind ja nicht Opfer des Systems, sondern wir sind Europa.
Jetzt heißt es immer wieder, man müsste mit Trump auf Augenhöhe reden. Wenn er verhandeln, wenn er Deals machen will, dann machen wir eben Deals, hat zum Beispiel Friedrich Merz gesagt. Jetzt frage ich mich aber, was hat denn Europa, womit es die USA wirtschaftlich wirklich unter Druck setzen kann?
Naja, die Erfahrung aus der ersten Präsidentschaft war ja auch, dass Europa mit Strafzöllen dann reagiert hat oder mit Gegenzöllen. Und Jean-Claude Juncker hat das relativ klug dann verhandelt. Also wir haben ganz normale Instrumente unterschiedlicher Art, um solchen unbegründeten zollpolitischen Maßnahmen dann auch im Rahmen der WTO entgegenzutreten. Wir müssen auch gar nichts verhandeln. Ich meine, die Frage, ob wir irgendwas importieren, ist ja nicht eine Entscheidung von Staaten, sondern ist eine Entscheidung von Unternehmen und von Kostenstrukturen. Ja, dann soll er sein LNG-Gas halt noch günstiger machen. Dann wird man vermutlich noch mehr LNG-Gas aus den USA importieren. Und mal am Rande gesagt, wenn man sich mal eine LNG-Abgangsterminalanlage angeschaut hat, ich habe mal die Gelegenheit gehabt, eine im Bau befindliche im Golf von Mexiko, hieß er damals jedenfalls noch, anzuschauen. Das ist ein Raubbau an der Natur und eine Belastung der Natur, weil die Abgangsterminals, wo das Gas ja sagen in eine Form gebracht wird, als in flüssige Form mit entsprechenden Temperaturen, da brauchst du Riesenanlagen. Und ich weiß gar nicht, ob die das wirklich alle so haben wollen. Also ob der Export wirklich so ein Superschlager ist, beispielsweise.
Über Trumps Klimapolitik will ich gleich noch reden. Es würde mich trotzdem interessieren, was kann da Europa dagegen setzen? Also gibt es irgendwie eine Schlüsselindustrie? Okay, natürlich haben wir da Automotiv oder eine Schlüsseltechnologie oder irgendwie ganz bestimmte Rohstoffe, wo wir wirklich auch, die USA, wir sagen immer, wir dürfen uns als Europa nicht erpressbar machen, aber wo wir wirklich was in der Hand hätten gegen Trump und die US-Wirtschaft.
Na, ich würde es mal andersrum aufzäumen. Wenn ich mir die deutsche Volkswirtschaft anschaue, 2/3 der Weltmarktführer in den entsprechenden industriellen Branchen sind in Deutschland. So, also insofern, wir haben eigentlich ein unternehmerisches Know-how, eine unternehmerische Kompetenz, gerade auch im Mittelstand, in den familiengeführten Unternehmen, die hier auch trägt. Also am Ende wird er wahrscheinlich sich auch blutige Nasen holen, so wie er sie jetzt ja auch schon droht zu bekommen, weil die Staaten in den USA, sich mehr schon zusammengesagt, gegen die Bundesregierung klagen, weil er einfach verfassungsändernde Executive Orders erteilt, was die Geburtsregelung sozusagen angeht. das wird er auch dann erleben. Ja, also die Vorstellung, Amerika ganz alleine und nur für sich, das ist auch wahrscheinlich der große Unterschied zu Biden und Obama, ist ja naiv. Über Allianzen, über Partner hat man mehr Einfluss in der Welt, wenn man mit denen gemeinsam die Dinge entwickelt. Beim Thema Zoll oder beim Thema Welthandelsorganisation war der Unterschied zu Obama und Biden ja nicht groß.
Jetzt würde mich interessieren, wie kriegen wir als Europa wieder mehr strategische Autonomie? Wir haben uns gefreut, dass wir, und da war der Ukraine-Krieg, muss man vielleicht hier auch als positiven Anlass nehmen, dass wir losgekommen sind von russischer Energie, weitgehend. Österreich ist da eh noch deutlich hinterher. Jetzt droht es dann ein bisschen zu kippen. Sie haben es vorhin angesprochen, dass wir immer mehr LNG aus den USA importieren. Wie schafft es Europa, und Energie ist einfach wichtig, wenn wir Industrie am Kontinent halten wollen, wie schaffen wir es gerade in der Energiefrage möglichst autonom zu sein, auch vor einem Donald Trump, der einfach auch unberechenbar auftritt auf der Weltbühne?
Wir haben ja in Europa insgesamt das Problem, dass in allen Ländern die Industriestrompreise höher liegen als in den USA und in China. Also müssen wir gucken, dass wir die Vorteile selbst bespielen, indem wir den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Netzausbau und dem Speicherausbau zügig kombinieren. Es gibt ja nicht wirklich eine Renaissance der Atomenergie, wenn man die Anteile nimmt. Also dass Atomkraftwerke gebaut werden, heißt ja nicht, dass sie damit wieder Anteile gewinnen, sondern der Ausbau der Erneuerbaren ist sehr viel schneller. Und deswegen bleibt das auch in der Vorhand. Und bei Atomkraftwerken müsste man ja fragen, woher man das Uran bekommt. Jedenfalls haben wir das auch nicht einfach so rumliegen. Und abgesehen davon, dass Atomkraftwerke sicherlich 15 bis 20 Jahre brauchen, bis sie kommen. Man muss sich nur die Projekte in Europa anschauen, muss sich nur die Kostenstrukturen anschauen. Also man sollte jetzt nicht hektisch über Scheinlösungen reden, sondern Europa sollte seinen Weg gehen. Da haben die Länder unterschiedliche Grundsatzentscheidungen getroffen. Die Grundlastorganisation von Energie in Frankreich ist Atomkraft. In Deutschland ist die Erneuerbaren. Und dann müssen wir halt über den Netzausgleich das organisieren. Aber wir können da nicht, also andere lösen die Probleme nicht für uns. Insofern können wir es nur selbst. Und wir haben ja auch gesehen, dass man jedenfalls in Deutschland auch relativ zügig gut umgehen oder jedenfalls zurechtkommen konnte ohne russisches Gas.
Jetzt hat Donald Trump gleich am ersten Amtstag seiner zweiten Amtszeit per Dekret den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen verfügt. Auch in Europa sehen wir, dass viele Länder oder dass sich auch hier die Machtstrukturen ändern, dass viele Länder ein bisschen skeptischer auf das Thema Klimaschutz blicken. Drill, baby, drill. Ist das jetzt die Marschroute, die auch global wirtschafts- und umweltpolitisch eingeschlagen wird?
Nein, ich glaube auch nicht, dass das der Breite wirklich Nachahmeffekte hatte. So sehr wir beobachten, was Sie andeuten, dass die Prominenz des Themas nicht mehr so ist wie vor 4, 5 Jahren. Also im Bundestagswahlkampf 2021 war die Frage, wie gelingt uns die Transformation zur Klimaneutralität Nummer 1? Das ist jetzt nicht. Da ist der Krieg dazu gekommen, aber es ist eine andere geopolitische Herausforderung. Wir haben ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Aber das heißt ja nicht, dass Klimaschutz damit obsolet ist. Also Klimaschutz ist teuer, aber kein Klimaschutz ist noch teurer. Das sehen wir ja an den Wetterereignissen, an dem, was an verschiedenen Orten der Welt zu greifen ist. Und es wäre ja geradezu fatal, als würden wir jetzt den Weg in neue Technologien, Clean Tech, Clean Industry, nicht gehen, nur weil die Amerikaner glauben, sie bräuchten es nicht. Die Chinesen werden deshalb ihren Weg auch nicht ändern. Wir sehen einen enormen Innovationsschub in China, was moderne Produkte angeht, was Clean Tech angeht, weil sie es auch einfach müssen vor Ort. Wenn man in China ist, ist ja die Luft und ähnliches sind ja eine Herausforderung. Also das wird so nicht weitergehen mit Kohlekraftwerken und anderen Dingen. Also diese Märkte ändern sich und die Märkte gehen halt in die Elektromobilität. Das ist ein hoher Effizienzgrad der Energie. Ja, wir brauchen die entsprechende Ladeinfrastruktur. Die Batterien entwickeln sich weiter. Also wer jetzt glaubt, der könnte ausrufen, dass das für Deutschland vielleicht eine kluge Idee sei, das Klimagesetz von 2045 auf 2075 zu fahren, der versündigt sich nicht nur an der künftigen Generation, weil wir dann keinerlei Vorsorge mehr treiben für eine belebbare Erde, sondern weil er auch alles annulliert, was in den letzten Jahren investiert worden ist in diese Richtung.
Jetzt klagen wir gerade in Deutschland und auch in Österreich über die schlechte wirtschaftliche Situation. In beiden Ländern hatten wir die vergangenen 2 Jahre leichte Rezession. In manchen Teilen Europas schaut es gar nicht so trist aus wie bei uns. Und ich will jetzt absolut kein Grünen-Bashing betreiben, aber auffällig ist doch irgendwie, dass in beiden Ländern zuletzt die Grünen genau in dieser Phase, wo es bergab ging, in der Bundesregierung saßen. Sehen Sie da eine Korrelation? Haben Sie es vielleicht übertrieben, da in Richtung Dekarbonisierung zu viel Dampf zu machen? Oder ist es jetzt eher Zufall?
Naja, also die Antwort ist ein Ja und ein Nein. Das Nein ist erstens, denn der Sinkflug der Industrie hat nicht 2021 in Deutschland begonnen, sondern Anfang 2018. Und das hat verschiedene Gründe, die man erst jetzt auch klarer sieht. Unternehmen haben damals beispielsweise begonnen, mit Blick auf den Fachkräftemangel Labor Hoarding zu betreiben. Das hat Produktivitätszuwächse gekostet. Wir haben deswegen auch so eine schlechte Produktivitätsentwicklung. Das erste Mal von 2017 auf 2018 ist in der Europäischen Union der CO2-Preis merklich angestiegen. Er war trotz in der ersten, zweiten und dritten Zuteilungsperiode, trotz aller Versuche, im Grunde bei 5 Euro CO2-Äquivalent-Tonne geblieben und ist dann auf 18, hat sich verdreifacht auf 15 Euro. 2021 auf 80, über 80 Euro, weil es auch sind. Das heißt, es hat auf einmal dann dieser Preiseffekt gegeben. Und das hat natürlich Länder mit einem höheren Industrieanteil, das ist Deutschland, das ist aber auch Österreich, stärker getroffen, weil die Industrie natürlich hier höhere Anpassungslasten zu tragen hat. Das ist so. Das kann man nicht negieren. Dann haben wir den Energiekostenschock gehabt, beide Länder. Und dann kommt sicherlich hinzu, und da ist dann das Ja auf Ihre Frage, dass die strategische Orientierung einer Transformationspolitik nicht lange gehalten hat. Und das war in Deutschland mit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 15. November 2023, als die finanzpolitischen Grundlagen der Ampelkoalition im Grunde zerschlagen worden sind oder sich auch selbst aus den Händen gefallen ist, wie auch immer man das sagen will. Jedenfalls hat das dann dazu geführt, dass mit einer Strategieunsicherheit nochmal klar war, dass da eigentlich alles für Feinsteuerung, für Übersteuerungen, für Detailsteuerung gemacht wurden, die so nicht tragen. Und da brauchen wir eine Klarheit, da brauchen wir mehr Einfachheit und aber auch Verlässlichkeit. Das Schlimmste wäre, wenn jetzt im Bundestagswahlkampf die Erwartung prägend wäre, man könnte alles dieses unterlassen. Also insofern, einfache Korrelationen sind auch nie gute Erklärungen, aber ein bisschen was steckt immer auch mit drin, ja.
Der grüne Vizekanzler Robert Habeck wird von der politischen Konkurrenz mitunter als schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten genannt. Mit solchen Superlativen sollte man sowieso vorsichtig sein, aber wie würden Sie denn seine Wirtschaftspolitik da in den letzten 3,5 Jahren bewerten?
Also es fing doch durchaus schwungvoll an und auch mit der Klarheit, dass man diesen Transformationsprozess jetzt voranbringen will, dass man vor allen Dingen auch den Stillstand auflöst im Netzausbau, im Ausbau der Erneuerbaren, den Weg zu gehen, wie sich denn energieintensive Branchen umstellen können mit sogenannten Klimaschutzverträgen. Die Ausschreibung ist gemacht worden, die Dinge sind vorhanden, das wird jetzt auch umgesetzt. Also da ist schon ein Teil auch von klaren und bewussten Handeln und richtigem Handeln. Das Management der Krise durch die hohen Energiekosten nach dem russischen Angriffskrieg und dem Wegfall des russischen Gases letztlich ist gut gemanagt worden. Es ist nicht zur Gasmangellage gekommen. Und das, glaube ich, muss man sehr positiv anrechnen. Auf der anderen Seite steht eine, ja, wenig ordnungspolitisch fundierte Strategie. Das Heizungsgesetz ist ein bisschen Symptom dessen, obwohl es vorher auch schon so ein Gesetz gab, aber es ist wirklich nicht klug gemacht worden. Die Reihenfolge stimmt nicht. Erst macht man die Wärmeplanung in den Kommunen, dann das. Und sag mal, diese Ölheizungen, die da jetzt noch in den deutschen Häusern sind, das sind die letzten Dinger, die irgendwann rauskommen. Ja, also Verlässlichkeit ist dadurch nicht entstanden. Und das muss man ihm sicherlich vorwerfen. Und es gab keine klare Antwort darauf, wie man denn mit Reformen, mit Bürokratieabbau, das ist zwar auch alles adressiert worden, aber sozusagen im Kern wirklich durchwirkend die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Wir haben es aber auch, das ist nicht nur sein Thema, in Deutschland nicht hinbekommen, das Steuersystem mal zu reformieren. Das wäre Herr Lindner. Also da war auch mehr heiße Luft als Thun. Also insofern ist es schon für die Regierung insgesamt so ein sehr, sehr gemischtes Bild. Aber man muss auch sehen, es ist schon versucht worden, nachzuholen, was lange liegen geblieben ist.
Jetzt haben wir, glaube ich, die Ausgangslage sehr gut skizziert, das Bild der deutschen Wirtschaft momentan. Lassen Sie mich abschließend noch ganz kurz fragen und werfen wir da einen Blick auf den deutschen Wahlkampf. Welche Partei liefert denn aus Ihrer Sicht momentan die überzeugendsten Konzepte für die großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen?
Tja, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Messen muss ich das hier an den zentralen Herausforderungen. Ich nenne mal 3. Die Transformation haben wir ein bisschen beleuchtet. Also das ist nicht vom Tisch, das muss gut organisiert gemacht werden. Die Transformation im Sinne des deutschen Klimagesetzes 2045, so steht es jedenfalls da drin, das ernst zu nehmen. Das zweite ist die demografische Alterung, die jetzt 2025, 60 Jahre nach dem Beginn des Pillenknicks auch scharf durchwirkt und wir genau diese Probleme in der Beschäftigungsrekrutierung, in der Produktivitätsentwicklung, in der ganzen Flexibilität des Arbeitsmarktes sehen. Und drittens, die geopolitischen Herausforderungen, wir hatten anfangs darüber gesprochen. So, wenn ich jetzt mal schaue, wer gibt worauf Antworten, Die geopolitischen Antworten reduzieren sich im Grunde darauf, wer welchen Anteil von Verteidigungsausgaben am BIP aufruft. Dann ist der Habeck 3,5 und Herr Merz sagt, er ist mit 2% zufrieden. Das wäre schon mal was. Das ist dem Ernst der Lage nicht angemessen. Es geht nämlich auch um mehr. Es geht um Heimatverteidigung, es geht um Reservisten, es geht um Infrastruktur, Sicherstellungsgesetze. Also mir fehlt eigentlich bei allen Programmen hier wirklich die Ernsthaftigkeit, die dieses Problem für uns darstellt. Die demografische Alterung wird bei der SPD und bei den Grünen weitgehend negiert. Alles kein Problem. Das lösen, wenn Sie Scholz fragen, immer alles durch Zuwanderung. Und bei der CDU, die ja eigentlich keine Subventionen ausrufen will, will auf einmal 2000 Euro steuerfrei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem gesetzlichen Rentenzugangsalter. Also warum man dann da subventioniert, statt mutig zu sein, worum es eigentlich geht. Wir brauchen höheres Arbeitsvolumen im Land. Bei uns arbeiten Vollzeiterwerbstätige 249 Stunden weniger als ein Vollzeitwechsel in der Schweiz. Darüber können wir mal diskutieren. So, und dann gibt es die Frage Transformation, Wettbewerbsfähigkeit. Auch da, es wird so getan, als gäbe es den Schwarz-Weiß-Unterschied zwischen einer klugen Politik mit dem Zertifikathandel und CO2-Preis und die Deppen machen Industriepolitik. Die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte. Der CO2-Preis ist zentral, er steuert und rahmt die Entwicklung. Aber halt nicht alles. Und ich brauche eine begleitende Industriepolitik, weil wir im Blick auf unsere industriellen Cluster auch die energieintensiven benötigen. Dafür müssen Antworten gegeben werden, Wasserstoffnetz und so weiter. Das, ja, bei der SPD ist es auch wieder verloren gegangen, hat man den Eindruck. Die Grünen versuchen zu retten, was zu retten ist aus ihrer alten Programmatik. Und bei der CDU scheint so ein bisschen durch, als wäre das Thema mit dem CO2-Preis abgehandelt, was so nicht ist. Also Sie sehen, eine richtige Antwort kriegen Sie von mir nicht, weil es ist nicht erkennbar, dass das Bewusstsein über die Schärfe der Probleme, zwar reden alle irgendwie über die Lage, wirklich zu entsprechenden Vorschlägen führt.
Trotzdem ist es natürlich nicht egal, wen man wählt, lieber Herr Hüther.
Sicher nicht.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, lieber David, danke vielmals. Ich habe euch wieder sehr gern zugehört, dir und deinem Gast in dieser Folge. Und wir hören kommenden Mittwoch wieder Neues von dir aus Berlin.
Ja, danke Anna auch dir. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit nach Wien. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Lob oder Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne unter podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald.